Das Buch Hass und Hoffnung – Deutschland, Europa und die Flüchtlinge von Markus Metz und Georg Seslen ist ein Versuch, in Worte und Begriffe zu fassen, was im Moment in Europa abgeht und was dieser Moment bedeutet. Dieses Buch ist in Zorn geschrieben, lautet der erste Satz der Vorbemerkung, und das merkt man durch und durch. Zorn kann blind machen, aber auch die Radikalität des Denkens beflügeln. Und in diesem Sinne hat der Zorn der Autoren dem Buch über weite Strecken gut getan. Für ein von Linken geschriebenes Buch eigentlich selbstverständlich, aber dennoch lobenswert ist, dass sich die Autoren dem Jargon von der sogenannten Flüchtlingskrise verweigern. Lassen wir sie hierzu zu Wort kommen.
Vom Flüchtlingsansturm, von Fluten, Wellen und mindestens Krisen ist allerorts die Rede. Doch in Frage steht etwas ganz anderes. Das sind die beiden großen Projekte in unseren Breiten, die nach dem Zweiten Weltkrieg das vorige Jahrhundert bestimmten. Das Projekt Demokratie und das Projekt Europa. Beides steht, wie man so sagt, derzeit auf der Kippe.
Nicht die Flüchtlinge sind das Problem, sondern dass man sie nicht aufnimmt. Diese Abschottungskrise verweist nun darauf, dass etwas faul ist, in oder an diesem Europa.
Wie rasch konnte Europa seine exekutiven Mittel aktivieren, als es um die Rettung der Banken ging? Und wie sehr blockiert und verschleppt man nun die nötigen Maßnahmen, wo es um Menschenleben geht? Hier wird Europa inszeniert. Wäre Europa, was es einmal zu werden versprach, dann wäre die Aufnahme der Flüchtlinge, ihre menschenwürdige Versorgung, ihre Integration in Arbeit und Kultur kein Problem, sondern eine jener Aufgaben, an denen man wachsen und reifen kann. Es hätte hier eine neue Gesellschaft entstehen können, Europa nicht als verfallende Festung von Begünstigten, die nicht einmal ihre Privilegien genießen können, weil sie sie sich gegenseitig nicht gönnen, sondern als Idee einer neuen Gemeinschaft der freien Menschen. Nichts Perfektes, nichts Konfliktfreies, nichts Idyllisches, nur etwas, das wirklich hat, wovon die leere Rede ist, humanistische Werte.
Doch so oft man auch zustimmen möchte, kann einen beim kritischen Lesen auch ein widersprechendes Gefühl beschleichen. Der Text ist zu sehr essayistisch. Es wird vor allem behauptet, nur oberflächlich diskutiert, kaum differenziert und so gut wie gar nicht belegt. Die Argumentation lebt über weite Strecken davon, dass Überzeugungen der potenziellen Leserschaft mit sprachlicher Eleganz bekräftigt werden. So etwas liest man ja mit Wonne. Wirklich untersucht wird aber zu wenig. Solange es um das Gesamtbild geht, mag man dem noch durchaus folgen. Doch bei der Kernfrage, wer eigentlich dafür verantwortlich ist, dass sich Europa nun als Festung konstituiert, machen es sich die Autoren zu einfach. Den Verantwortlichen für die Abschottung zu finden, fällt ihnen nicht allzu schwer, wenn auch auf einer ganz abstrakten Ebene.
Der Verdacht liegt nahe. In Europa gibt es nur einen wirklichen Souverän, und das ist das Kapital.
Schreiben die Autoren, sicher ohne die Leserin damit sonderlich zu überraschen. Aber warum will das Kapital die Flüchtlinge partout nicht? Darauf haben die Autoren die folgende Antwort.
Der Flüchtling ist ein Mensch, der sich der totalen Überwachung von der Wiege bis zur Bahre, wie es der neoliberalen Transparenzgesellschaft entspricht, schon dadurch entzogen hat, dass er einen Teil seines Lebens außerhalb dieser Überwachung verbracht hat. Er wird niemals jene Datenexistenz, das wahre Subjekt der Macht des neuen Souveräns, so vollständig liefern können, wie es der geborene Europäer tut. Er ist nicht Google, NSA und Nudging geworden, nicht in Red Bull und Apple-Welten aufgewachsen, hat nichts von sich freiwillig und freudig preisgeben können, so far. So stört der Flüchtling das, was man das große Projekt unserer Epoche genannt hat, den Übergang von der Disziplinar- in die Kontrollgesellschaft.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, den Autoren geht es nicht um die polizeiliche Kontrolle, sondern um die ökonomische Kontrolle. Zunächst erscheinen die Flüchtlinge hier wie an anderen Stellen als das ganz andere. Ein guter Teil der Flüchtlinge waren vor der Flucht und auch während der Flucht ähnlich im Internet unterwegs wie wir und haben sicher ähnliche Datenspuren hinterlassen und werden sie, wenn sie aufgenommen werden, hier wieder hinterlassen. Was soll's? Doch abgesehen davon ist doch die Frage, wie ökonomisch relevant so ein Datendefizit wirklich ist und ob das von den Vertretern des Kapitals überhaupt so gesehen wird. Ohne irgendeinen Beleg hierfür ist die These nicht besser als eine beliebige Verschwörungstheorie. Immigration bedeutet zunächst schlicht mehr Arbeitskräfte und mehr Konsumenten und Konsumentinnen und außerdem lindert Immigration das Problem der Überalterung Europas. Das könnte doch Begehrlichkeiten nach mehr Immigration wecken und tut es auch. Wenige Seiten, bevor sie abstrakt das Kapital für die Abschottung verantwortlich machen, zitieren die Autoren die Süddeutsche Zeitung mit dem Satz:
Die Wirtschaft denkt, anders als mancher in der CSU, nicht zuerst ans Abschieben, sondern ans Aufnehmen.
Sie selbst schreiben:
Es liegt auf der Hand, dass ein Unternehmen mit internationalen Beziehungen lieber einen syrischen Flüchtling einstellt, der 3 Sprachen spricht, anstelle eines deutschen Dumpfnazis, der noch nicht einmal mit der eigenen zurande kommt.
Und zugleich will das Kapital jenes monolithische Abstraktum, das sich Europa gegen Flüchtlinge abschottet? Der Rezensent erlaubt sich, das nicht ganz zu verstehen. Schon einmal haben linke Parteien in Europa die faschistische Gefahr unterschätzt, weil sie im Kapital den einzigen ausschlaggebenden Faktor oder, um das Lieblingswort der Autoren zu gebrauchen, den Souverän gesehen haben, der sich der faschistischen Parteien höchstens bedient. Für die Demokratie blieb da nur noch Verachtung übrig. Selbst Brecht verspottete sie noch als Democracy und lebte in der DDR, die davon nicht gerade einen Überschuss hatte. Entsprechend wird die Demokratie auch in der Feder der Autoren, nachdem sie eben noch ein Projekt war, dessen Scheitern bei der Ankunft von Flüchtlingen sie durchaus nicht begrüßen, rasch zu einem Emblem und als Emblem dem Begriff Nation gleichgestellt. Moment mal, folgt die Forderung nach Demokratie nicht daraus, dass alle Menschen gleich sind, während ein Menschenrecht auf Nation schwer abzuleiten ist? Ein scheinheiliger Umgang mit dem Begriff Demokratie zeichnet ja gerade die extreme Rechte aus. Einerseits wird da gebrüllt: Wir sind das Volk. Andererseits wird nicht akzeptiert, dass ihre politischen Gegner und Gegnerinnen genauso Wählerinnenstimmen hinter sich haben. Um das zu überdecken, plärrt man vom Unrechtsstaat. Belegt wird das in der juristisch eleganten Form der Beinahe-Klage der CSU, die ja zur Genüge belegt, dass die Aufnahme von Flüchtlingen die Abschaffung des Rechtsstaates bedeutet hat. Bei aller Unvollkommenheit der Demokratien in Europa sollte es die Linke der Rechten nicht gleich tun und unter Hinweis auf die Herrschaft des Kapitals den demokratischen Kampf gegen Rechts abschreiben. Zum Glück sind hier die Autoren wieder einmal inkonsequent. Ihrer Überzeugung, dass das Kapital der wahre Souverän Europas ist, zum Trotz schreiben sie im Epilog:
Die Renationalisierung und der Faschismus-Leid, den sich die europäischen Länder leisten, geht in aller Regel mit dem einher, was man Euroskepsis genannt hat. Die euroskeptischen Organisationen indes scheinen das perfekte Abbild der Schizophrenie. Sie hetzen gegen Europa, das sie in Wahrheit in die Hände bekommen wollen, nämlich in der Form einer halbfaschistischen, entdemokratisierten und von Nationalismen durchtränkten Festung, in deren Mitte sich ein neoliberales Paradies für die besseren Menschen entfalten soll. Nur der ungebremste Eigennutz der nationalen Demokratien und ihr kapitalistischer Unterbau hindern Europa noch daran, sich restlos in eine solche Festung zu verwandeln, sehen wir von den tapferen Resten der demokratischen Zivilgesellschaft ab.
In dem Abschnitt geht einiges durcheinander, unter anderem, weil sich die Autoren nicht genügend mit den inneren Widersprüchen der rechten Bewegung auseinandergesetzt haben, die zwischen neoliberaler Programmatik und eigentlich nur über den Staat zu befriedigendem Sozialneid schwanken. Der Lottogewinn, den sie versprechen, ist kein neoliberales Paradies, sondern deutsches Geld für Deutsche, um es platt zu sagen. Doch noch etwas anderes fällt in diesen Zeilen auf. Der Souverän Kapital agiert gar nicht alleine und heißt auch nicht mehr Souverän, sondern Unterbau. Mehr noch, er gehört wieder zu denen, die eine Festung Europa ablehnen oder wenigstens teilweise offen halten wollen. Außerdem sehen die Autoren gegen Ende des Buches bei aller Resignation doch noch die Chance auf Widerstand. Vielleicht ist nach der Schließung der Balkanroute noch etwas mehr Skepsis angesagt, aber trotzdem sei ein letztes Statement aus dem Buch zitiert, an dem der Rezensent nichts zu bekritteln hat.
Jenen, die Grenzen und Augen schließen, ist entgegenzuhalten, dass die Zukunft offen ist.
Das gilt in jeder Hinsicht. Empfehlung für das Buch: Lesen und wie bei allen anderen Büchern auch kritisch lesen. Noch einmal der Titel: Hass und Hoffnung, Deutschland, Europa und die Flüchtlinge. Reihe Politik aktuell 3, Verlag Berz und Fischer, Berlin 2016. 254 Seiten im Jackentaschenformat DIN A6, Preis 9,90 Euro.